2,1 Millionen Schweizerinnen und Schweizer helfen Angehörigen mit psychischen Erkrankungen. Das bedeutet, dass ein Viertel von der Schweiz sich in dieser Position wiederfindet. Wir schauen uns heute aktuelle Studie zu dem Thema an und haben aus erster Hand erfahren, wie so eine Mammutsaufgabe das Leben beeinflusst. Ihr hört hinter den Schlagzeilen, der aktuelle Podcast von CH Media. Ihr könnt den Podcast überall dort abonnieren, wo es Podcasts gibt. Mein Name ist Joëlle Weil und bei mir heute Annika Bangeter von unserer Leben-Wissen-Redaktion. Hoi Annika.
Hoi Joëlle.
Wir reden später ein bisschen klarer darüber, in welcher Form diese Hilfe stattfindet und was die Studie genau besagt. Aber zuerst mal, Annika, du hast mit einer Person geredet, die sich eben um Angehörige mit einer psychischen Erkrankung gekümmert hat oder immer noch kümmert. In deinem Artikel hast du sie Heidi genannt. Der echte Name ist dir natürlich bekannt. Erzähl mir doch die Geschichte von dieser Heidi.
Die Heidi ist Mutter. Sie kümmert sich hat sich um ihre Tochter gekümmert, hat sie unterstützt, wo die mit 20 psychisch krank geworden ist. Mhm. Bei der Tochter hat es zuerst geheißen, sie habe Depression. Dann sind dann aber so ganz krasse Wutanfälle dazugekommen, auch sehr ein aggressives Verhalten. Sie haben sehr lange nicht gewusst, was das ist. Die Tochter hat sich geweigert, zum Beispiel in eine Klinik zu gehen, 4 Jahre lang. Mhm. Und als sie dann das erste Mal in die Klinik gegangen ist, ist sie dann auch wieder entlassen worden, weil sie nicht mitgemacht hat bei der Therapie. Bei der zweiten Klinik hat es dann geklappt. Aber es ist auch wie... Also Heidi weiss bis heute nicht, was ist genau die Diagnose, die ihre Tochter hat. Weil es sagen ganz viele Diagnosen im Laufe dieser 20 Jahre. Die Tochter ist heute 42. Sie ist also über 20 Jahre. Sie ist mit 20 Jahren krank immer dazugekommen. Und Heidi hat jetzt wie für sich einen Weg gefunden, zu sagen, ihre Tochter sei psychisch beeinträchtigt und ist auf Medikamente angewiesen. Die Tochter will auch nicht der Heidi die Diagnose sagen.
Die Tochter kennt aber die Diagnose, die sie hat.
Ja, ja. Also eben, die haben immer wieder geändert und Heidi hat dann das meistens 4-5 Jahre später erfahren, hat auch länger eigentlich sich gewünscht, einen Namen zu haben, für was da bei ihnen gerade passiert. Mhm. Hat sich jetzt aber damit arrangiert oder hat das akzeptiert, dass jetzt das für die Tochter ihr Weg ist, das nicht wollen zu sagen.
Und die Tochter hat zu dem Zeitpunkt bei der Heidi die Heim gelebt.
Ja. Also, als sie erkrankt ist, sie war gerade anfangs vom Studium. Sie hat dann natürlich nicht mehr können so weiter studieren. Sie ist dann, bei der Heidi hat sie gewohnt. Und das ist natürlich dann eine sehr grosse Herausforderung geworden für die Mutter.
Wie hat dann der Alltag von der Heidi ausgesehen mit dieser psychisch erkrankten Tochter?
Ich weiß nicht, ob man von einem Alltag reden kann. Eben wenn sie am Anfang zuerst depressiv, als wie depressiv gegolten hat und dann die Wutausbrüche. Also ich glaube, dass auch über so eine lange Zeitspanne, das gibt es ja viele Veränderungen. Wir haben jetzt nicht über den einen Alltag geredet, sondern mehr halt, wie sich auch die Situation immer mehr zugespitzt hat. Also dass am Anfang zum Teil eben ist dann halt das Zimmer, zum Beispiel hat die Tochter das Zimmer nicht mehr aufgeräumt, ist nicht in der Lage gewesen, irgendwie den Abfall rauszubringen etc. Das sind so Themen gewesen. Und dann mit der Zeit hat sich dann aber auch wirklich die Lage zugespitzt. Die haben wir dann beschrieben, wie dann die Tochter eben zum Teil dann angefangen hat, die Wutanfälle wirklich so Mobiliar kaputt machen. Sie hat dann zum Beispiel in der Küche Tablar ausgeräumt, also alles an den Boden geschmissen, auf denen Tablar gestanden sind, das Geschirr verschlagen. Sie hat Sachen kaputt gemacht, auch wenn sie so in Rage war, wenn sie ihre Wut in war. Sie hat dann auch zum Teil angefangen, sind so eine Art Machtspiele. Die Tochter hat dann die Mutter aus dem Haus gesperrt. Sie hat auch zum Beispiel mal etwas, ein Utensilien versteckt, das Heidi gebraucht hat für eine Präsentation, die sie halten musste. Und einfach so Sachen. Also es ist dann auch für Heidi immer schwieriger geworden, das Zusammenleben. Und es ist so weit gegangen, dass dann Heidi irgendwann keine Kraft mehr hatte und gesagt hat, so, es geht einfach so nicht weiter. Und dann hat sie das Schloss an der Haustür ausgewechselt, dass die Tochter nicht mehr können heimkommen.
Und offensichtlich zu einem Zeitpunkt, wo die Tochter schon allein gewohnt hat.
Nein.
Auf was?
Nein. Also im Wissen darum, dass sie zum Bruder hat können oder zu einer Freundin.
Also so quasi wie sich selber ausschliessen, also in der eigenen Wohnung ausschliessen von dem Problem, von dieser psychischen Erkrankung, die die Tochter hat.
Ja, sie hat sich selber Raum verschaffen. Ja, wirklich wieder Raum für sich haben, um irgendwie weiter das Leben selber, dass sie nicht auch in den Strudel reingerissen und kaputt gemacht wird. Ja.
Ich glaube, das klingt jetzt ganz brutal, wenn man sich das so vorstellt, dass man die eigene Tochter ausgesperrt hat. Aber genau um das geht es ja in dem Artikel, den du geschrieben hast, und um die Studie, auf die wir später ein bisschen genauer eingehen, dass man wirklich das Augenmerk auf die Angehörigen setzt und mal schaut, wie geht es ihnen. Weil Angehörige sein von einer psychisch erkrankten Person ist eine Herausforderung. Was ist für Heidi, was sind für sie die grössten Herausforderungen gewesen?
Also ich denke, so wie sie es mir geschildert hat, ist es halt wirklich die, also dann auch die Aggressivität, die sie nichts können machen, wo irgendwie geholfen hat. Also es ist dem der Krankheit von der Tochter, so wie sie mir das geschildert hat, irgendwie völlig ausgeliefert war. Sie ist dem auch hilflos gegenüber gestanden. Sie hat nicht gewusst, was passiert da bei uns, was passiert mit der Tochter. Und ja, wenn man dann natürlich, also sie mal das Wort braucht, sei wie auf Eier gegangen. Also so, dass daheim, sie konnte Musik anstellen, es ist die falsche Musik, es ist nicht recht gewesen. Wenn sie telefoniert hat, ist es nicht recht gewesen. Wenn sie irgendwelche Wörter gebraucht hat, ist das auch falsch gewesen. Also es hat sich auch, so wie sie es mir jetzt beschrieben hat, und da, ich glaube, wichtig ist ja auch, das ist jetzt ein Fall, also es gibt, ja, also eigentlich mit jedem Mensch und seiner Krankheitsgeschichte und Verlauf gibt es da eine andere wieder Dynamik und eine andere Geschichte. Also man kann nicht einfach sagen, so läuft denn das ab. Also es sind da sicher ganz andere Strukturen und Muster, die sich dann zeigen. Aber jetzt in ihrem Fall ist es halt wirklich einfach so gewesen, dass sich die Tochter offenbar recht auch auf die Mutter eingeschossen hat. Ich weiss nicht, wie fest das jetzt bei anderen Leuten auch gewesen ist, ob sie auch so andere Leute verantwortlich eigentlich gemacht hat dafür, dass es ihr so schlecht geht. Aber jetzt im Fall von der Heidi ist das so dann gewesen.
Die Heidi ist eine von 2,1 Millionen Schweizerinnen und Schweizer, die in dieser oder in einer ähnlichen Situation sind. Die Studie ist im Auftrag von Stand by You Schweiz, die Organisation der Angehörigen und Vertrauten der Menschen mit psychischen Erkrankungen, durchgeführt worden. Was lesen wir aus dieser Studie heraus?
Dass es einfach eine riesige Menge an Leuten sind, die private, die hier ganz zentrale Aufgaben übernehmen. Also, dass die Stütze bieten, dass die Stabilität bieten, Menschen, die psychisch erkrankt sind, dass sie die Isolation auch durchbrechen, wo die Leute sich dann manchmal zurückziehen, indem sie immer wieder besuchen, nachfragen, dass die Leute eine Ansprechperson haben, eigentlich fast vielleicht 24/7 sogar, dass sie, wenn sie Schwierigkeiten haben, vielleicht auch bei Terminen zu koordinieren, wahrzunehmen, das ist ja dann auch wieder je nach Krankheitsbild komplett unterschiedlich, dass sie dort jemanden haben, den sie vielleicht begleitet, der mit ihnen hilft, das auch aufzugleisen. Ja, also das ist sehr vielfältig, denn zum Teil bis zu einfach einmal einkaufen, auch, dass wieder mal der Kühlschrank voll ist. Also das sind sehr, sehr unterschiedliche, wie soll ich sagen, Hilfsleistungen oder Unterstützungsmassnahmen, die da gemacht werden. Aber grundsätzlich, was ja auch auffällig ist, ist, dass man hat dann auch bei den Betroffenen nachher gefragt, also bei Menschen, die psychisch erkrankt sind, was denn das für sie bedeutet. Und die Hälfte, mehr als die Hälfte, hat gesagt, dass sie ohne die Unterstützung von ihrem Umfeld auf zusätzliche professionelle Hilfe angewiesen wäre. Also da sieht man schon, es ist...
Dass Laien eigentlich die Aufgabe übernehmen, ja, die Professionelle übernehmen könnten oder sollten.
Das ist vielleicht ein bisschen... Ich weiß nicht, ob sie jetzt sollten oder könnten. Also, aber es ist immer sicher so, dass wenn jetzt die nicht da sind, dass es dann einfach ein viel grösseres Netz bräuchte von Externen, wo auch wirklich greift. Und das ist ja auch ein Problem, wo man weiss, dass das Versorgungssystem ziemlich am Anschlag ist, dass es an Platz fehlt, zum Beispiel. Also wer in eine Klinik möchte eintreten, muss in der Regel ja zum Teil mehrere Monate warten. Man weiss auch, dass viele TherapeutInnen auch Wartelisten haben. Und wenn man dann einfach niemanden hat, wo man vielleicht auch jetzt zwar nicht professionell kann, quasi die Gespräche führen, aber trotzdem einen Ort hat, wo man kann über sein Befinden reden, ist das sicher eine riesige Stütze. Ja.
Welche Form von psychischen Erkrankungen umfasst die Studie?
das wird nicht in dem Sinn irgendwie genauer aufdröselt, weil es ist ja eben genau nicht der Blick auf die Menschen mit psychischen Erkrankungen, sondern auf die Angehörigen. Und dort hat man nicht Unterschiede nach Krankheitstypen.
Jetzt in dieser Studie ist zum Beispiel die Frage gestellt worden, wie haben Sie die betroffene Person unterstützt? Da sagen 83%, ihr das Gefühl geben, dass ich beistehe und ihr helfen werde, wo ich kann. 65% sagen, regelmäßig mit ihr über ihre Situation reden und zuhören. Sind das meistens Familienmitglieder oder sind das eher Freunde, die da mithelfen?
Beides. Also, man hat auch gefragt, wer haben Sie da unterstützt? Und dort sieht man, dass die meisten haben das ältere Teil unterstützt. Das kann natürlich dann, also das darf man dann nicht kurzschliessen und sagen, 23% hat es angegeben. Das sind jetzt 23% Kinder, sondern das, man hat nur Erwachsene gefragt. Das ist vielleicht auch noch wichtig. Das kann natürlich dann auch ein älterer Teil sein, der vielleicht schon 70 ist, 80 etc. Dann sonstige Familienmitglieder, also Geschwister zum Beispiel. Und dann 18% haben Freundinnen unterstützt. Also es ist, Familienangehörige sind sicher sehr, sehr nahe dran, häufig. Aber es muss, macht wie nicht Halt quasi vor der Verwandtschaft, sondern es gibt auch sehr viele Personen, die ja, Freundinnen und Freunde unterstützen.
Wenn 2,1 Millionen Schweizer Angehörige unterstützen, dann müssen ja da auch wahnsinnig viele Schweizerinnen und Schweizer mit psychischer Erkrankung sein.
Ja, das ist so. Also es ist, psychische Erkrankungen sind sehr verbreitet. Es hat zum Beispiel 2022 hat's eine Erhebung gegeben von OBSAN, das ist das Schweizerische Gesundheitsobservatorium. Dort haben 35% angegeben, dass sie in den letzten 12 Monaten betroffen waren von einer psychischen Erkrankung.
Also und, über ein Drittel von der Schweizer.
Ja, ja. Und man weiss auch, also, oder man geht davon aus heute, dass jede zwei Personen in ihrem Leben mindestens einmal von einer psychischen Erkrankung, also einer erkrankt. Und das können aber auch Krisen sein, wie zum Beispiel ein Burnout, wo man dann auch wieder daraus gesunden kann. Aber ja, es ist extrem verbreitet.
Der Titel von deinem Artikel heisst «Ich konnte machen, was ich wollte, es war falsch». Widerspiegelt das ein Grundgefühl, das man als Angehöriger von einer psychisch erkrankten Person hat?
Das würde ich jetzt so nicht, nein, das denke ich nicht. Also es ist ja auch in dieser Studie, in dem, dass ja mehr als die Hälfte sagt, sie hätten ja sonst müssen Unterstützung von anderen, von professionellen Strukturen oder so haben, das drückt ja dann schon sehr viel Dankbarkeit und Wertschätzung aus. Nein, ich glaube nicht und ich glaube, man darf auch wie nicht da irgendwie wollen von dem Beispiel jetzt auf alles schliessen. Ich glaube, es ist wirklich mega wichtig, dass man bei Menschen mit psychischen Erkrankungen eben genau nicht so in ein einfaches Denken reinrutscht und einfach sagt, die sind so oder so oder so. Und so ist es dann auch für Angehörige. Sondern ich denke, eben, das ist auch je nach Vorgeschichte, je nach Diagnose, je nach eigenen Ressourcen, die da sind, aber auch vielleicht auf Familienkonstellationen ist es komplett unterschiedlich.
Wie viel von seinem eigenen Alltag sind die meisten Angehörigen bereit zum Hingehen für die Betroffenen von psychischen Erkrankungen?
Also das Umfeld bietet über eine längere Zeit hinweg Hilfe. Und es ist eben, wie gesagt, nicht ein kurzfristiges Engagement, sondern es haben, also 68% haben angegeben in dieser Studie, dass sie mindestens ein Jahr lang eingebunden gewesen sind. Und knapp ein Drittel ist sogar länger als 5 Jahre lang hat sie Unterstützung geleistet.
Das ist eine sehr lange Zeit. Es ist vor allem lang. Und auch wenn wir auf die Zahl schauen, dass 2,1 Millionen Schweizerinnen und Schweizer davon betroffen sind, finde ich, ist es um das Thema wahnsinnig ruhig. Also man müsste doch, das Thema müsste doch eine längste Bühne haben, wenn so viele davon betroffen sind. Warum ist das nicht so?
Ich denke, das hängt sehr stark damit zusammen, dass psychische Krankheiten bis heute einfach stigmatisiert sind, dass vieles tabuisiert ist. Und jetzt beim Fall der Angehörigen ist es ja auch so, dass es, wenn man über die eigenen Belastungen redet, die das Engagement mit sich bringt, dass man dann immer auch viel preisgibt über die Erkrankung der angehörigen Person, wo man sich wo man unterstützt. Mhm. Und je nachdem ist das ja auch vielleicht nicht in dem Sinn, in dem oder der, in ihrem Sinn. Oder halt eben, man hat auch Angst, dass die Person durch das, dass man über das eigene Engagement redet, dann eben vielleicht stigmatisierende Erfahrungen noch macht.
Das ist eigentlich ein Tabu von allen Seiten, also von den Betroffenen, weil das wissen wir längst über unsere Gesellschaft, dass wir psychische Erkrankungen nicht so offen gegenübertreten, wie wir eigentlich könnten. Und gleichzeitig auch von den Angehörigen, die sehr viel Energie investieren in die Hilfe von Erkrankten, die auch nicht darüber reden. Also am Schluss haben wir einfach ein ganzes Meer von Schweigen zu dem Thema.
Ja, also es gibt schon auch Orte, wo das natürlich, wo man darüber redet. Also es gibt die Treffen von Angehörigen und alles. Was aber dort auch ist, ist, mir hat der Co-Präsident von Stand By You, von dieser Dachorganisation, gesagt, dass halt auch sehr häufig, wenn man einen Mensch hat im nahen Umfeld, der so fest in einer Krise ist und man den auch und den unterstützt, dass einem einfach schlicht Zeit und auch vielleicht Energie fehlt, dann noch einmal pro Woche einen Abend sich frei zu schaufeln und dort herzugehen. Also das ist... das ist sicher auch ein Thema. Und sie wollen jetzt die Organisation eben auch verschiedene Projekte sind angedenkt, die da vielleicht könnten kommen, um die Angehörigen in einer flexibleren Form zu erreichen.
Was hat denn so ein Projekt zum Ziel?
Der Austausch, dass man sich nicht so allein fühlt, dass man darüber reden kann. Weil es ist ja auch häufig ist es, wird es als belastend empfunden. Mhm. Es sind ja schwere Themen. Man sieht, wie es einer sehr ängstigen Person sehr schlecht geht. Das macht ja auch etwas mit einem. Häufig machen sich auch die Angehörigen oder die Vertrauten Sorgen, dass sich vielleicht die Person auch etwas, also sie können sich antun. Mhm. Das sind ja dann ganz schnell sehr grosse und sehr belastende Themen. Und was mir Heidi auch gesagt hat, ist, dass es dann zum Teil mit Leuten, die sich eben noch nie in dieser Situation befunden haben, dass der Austausch nicht unbedingt so gut funktioniert, sondern dass sie hat die Erfahrung gemacht, dass sie sehr häufig Ratschläge bekommen hat, die sie aber gar nicht können anwenden.
Weil wie zum Beispiel?
Ja, aber zum Beispiel das mit dem Zimmer, das ich vorhin angesprochen habe, dass am Anfang eben die Tochter ihr Zimmer nicht mehr hat aufräumen konnte, nicht mehr Energie hatte, um den Abfall rauszubringen. Und dann war der Ratschlag quasi, ja, dann räum doch du es einfach auf zu der Heidi. Ja. Es sind so Sachen, oder? Oder dass man dann zuerst mal muss erklären muss, ja, nein, die Person, die ist nicht einfach quasi, die macht das nicht aus Faulheit, sondern die ist so antriebslos.
Sie hat eine Krankheit.
Ja, es geht ihr so schlecht. Darum liegt der Abfall um. Also alles so Sachen, wo Heidi auch sagt, eigentlich, es bräuchte einfach jemanden, der zulässt. Das Gegenüber, der zulässt und wertschätzt. Also nicht einfach quasi ein Abnicken, sondern auch einmal sagen, ja, du steckst im Fall auch in einer mega schwierigen Situation und ich finde das sehr bewundernswert, wie du das machst und wie du das aushaltest. Also einfach so eine Würdigung, das hat sie gesagt. Und sie hat auch ganz klar gesagt, Angehörige brauchen nicht eine Therapie, aber sie müssen Gehör haben und eben die Wertschätzung.
Du hast vorher gesagt, dass in dieser Studie Kinder und Jugendliche nicht befragt worden sind. Mhm. Warum ist das so?
Also das ist das Studiendesign. Es werden auch sehr selten Kinder und Jugendliche bei so Umfragen befragt. Man hat aber versucht, dass wir trotzdem können abzubilden, indem wir die Erwachsenen gefragt haben, haben sie denn das als Kinder und Jugendliche erfahren? Also haben sie die Unterstützung geleistet als Kinder und Jugendliche? Und dort ist eben ein sehr hoher Prozentanteil rausgekommen. Und zwar haben 36% der Befragten gesagt, ja, das haben wir in jungen Jahren erlebt.
Das ist sehr viel.
Das ist mega viel.
Das ist über ein Drittel von unseren Kindern und Jugendlichen. Können wir davon ausgehen, das ist heute gleich?
Da bin ich jetzt überfragt, aber was ja schon ist, so langsam so ein bisschen immer wieder einmal diskutiert wird, aber sicher noch extrem viel Luft nach oben hat, dass man sie wirklich in den Fokus nimmt, sind die Young Carers. Also das sind ja Kinder und Jugendliche, die ihre Eltern oder Geschwister wirklich zum Teil pflegen, also von Pflegen bis unterstützen. Und die haben schon noch sehr ein Schatten da sein. Also das ist, aber das sind dann in Anführungszeichen nicht nur Kinder und Jugendliche jetzt von einem psychisch erkrankten Familienmitglied, sondern auch, dass spielen noch zum Teil ganz andere Krankheiten oder ganz andere Sachen mit rein.
Du hast vorhin gesagt, dass es neue Angebote gibt, die kommen für Angehörige von Menschen mit psychischen Erkrankungen. Gibt es also die Art von Dienstleistung für Jugendliche und Kinder?
Also die Dachorganisation, die fordern, ja, dass man den Fokus muss unbedingt auf Kinder und Jugendliche, die ein erkranktes Familienmitglied haben, jetzt muss legen. Und auch, dass man sie im ganzen Versorgungssystem mitdenkt. Also dass, wenn ein älterer Teil zum Beispiel in eine Klinik eintritt, dass es dann gerade den Mechanismus gibt, sind denn da Kinder? Und was ist mit diesen Kindern? Und was brauchen denn die? Das ist so ein Ansatz, wo gefordert wird. Ob jetzt dazu seitens Standby You konkrete Projekte angedenkt sind, das wüsste ich nicht. Das ist momentan auch eine Organisation, die sich neu ausrichtet. Also da passiert ganz viel. Als erstes hat man jetzt mal die Studie lanciert, einfach quasi auch wie eine gewisse Bestandesaufnahme zu haben, also dass man Fakten hat. Und jetzt ist natürlich der weitere Schritt dann aufgrund von dem eben auch Programm zu entwickeln, aber auch versuchen, politische Entscheidungsträger zu erreichen.
Ich möchte noch mal auf deine Protagonistin Heidi zu reden kommen. Sie hat 20 Jahre lang ihre Tochter, die unter einer unbekannten psychischen Erkrankung leidet, gepflegt. Wie geht es der Heidi heute?
Gut, würde ich sagen. Sie hat es haben verschiedene so wie Meilensteine gegeben in ihrem Leben. Oder jetzt in dieser Geschichte mit ihrer Tochter. Der eine wichtige Punkt war eben, dass sie sich Raum geschaffen hat für sich. Es hat ihr dann ein Psychiater einmal gesagt, je schlechter es der Tochter geht, umso besser muss sie auf sich aufpassen. Und das ist für sie ganz ein zentraler Satz geworden. Sie hat gemerkt, also sie hat dann das ausprobiert, weil sie gesagt hat, ja, ich habe ja sonst schon alles probiert, dann mache ich das, auch wenn das jetzt für mich ein bisschen komisch klingt.
Und vor allem als Mutter sicher auch mit ganz viel Schuldgefühl dann verbunden, wenn man sich einfach aus der Situation rausnimmt, könnte ich mir vorstellen.
Gut, das hat er nicht gesagt. Er hat einfach gesagt, man muss dann gut auf sich aufpassen. Das heisst ja nicht, man muss es kappen, aber einfach quasi, je schlechter es der Tochter geht, umso mehr in sich auch, also auf sich schauen und schauen, dass man gesund bleibt. Und heute sagt Heidi, es ist wirklich das grösste Geschenk für einen Menschen mit psychischer Krankheit, wenn die Person eine gesunde Angehörige hat. Weil nur er gesund ist, kann halt auch wirklich Halt geben. Mhm. Und für das, sagt sie, braucht es aber eben auch eine Distanz. Und sie sagt immer, gerade im Gespräch, sie hat sich nicht von der Tochter distanziert, sondern von der Krankheit von der Tochter. Und je klarer sie konnte kommunizieren und konnte sagen, was sie geben kann, was möglich ist, umso mehr Halt hat sie dann der Tochter geben. Und sie hat sich können, sie sind aus dieser Negativspirale rausgekommen, dass die Tochter sie immer verantwortlich machen konnte für alles. Also die Tochter ist dann auch wie mehr auf sich und ihre Krankheit zurückgeworfen worden. Das war so ein Punkt gewesen. Und der zweite Punkt, wo sie gesagt hat, sei ganz entscheidend gewesen, ist eigentlich so wie, sie hat das gesagt, Krankheitseinsicht von der Tochter. Also die Tochter hat 9 Jahre gebraucht, um zu akzeptieren, dass sie wirklich krank ist.
Wow.
Und ab dort hat dann die Tochter sich wie, also sie hat dann Medikament genommen. Man hat dann eine gute Dosis und Zusammenstellung gefunden, um sie zu stabilisieren. Und das ist natürlich entscheidend gewesen. Also auch das Anerkennen von der Tochter, dass sie krank ist und sie eben nicht gegen aussen projizieren oder das, ja. Und jetzt ist es wirklich so weit, dass sie die Enkelinnen kann hüten. Also die Tochter hat dann 2 Kinder bekommen und Heidi hütet heute die Enkelinnen und über die Enkelinnen hat den Kontakt und auch wieder ein Zusammenfinden oder eine gewisse Beziehung können stattfinden. Und sie hat auch gesagt, was sie früher eigentlich nicht zu hoffen gewagt hat, war, dass sie wieder mal ein Gespräch führen können mit unterschiedlichen Meinungen. Und das ist heute möglich.
Dankeschön, Annika, bist du da gewesen.
Danke dir.
Ihr habt hinter den Schlagzeilen gehört, der aktuelle Podcast von CH Media. Ihr findet mehr Folgen von diesem Podcast und auch ein grösseres Podcast-Angebot bei uns auf chmedia.ch/podcasts. Ich freue mich sehr, dass ihr dabei gewesen und würde mich auch freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder einschaltet. Bis dahin wünsche ich euch einen schönen Tag.